Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Kirche Seeburg. Wir haben den zweiten Advent. Es ist wunderschön adventlich geschmückt. Es ist warm und draußen liegt schon eine Schneeschicht. Und wir wollen heute einen Gottesdienst feiern, der sich ein bisschen unterscheidet von den anderen Gottesdiensten. Heute wollen wir ein Lebensbild betrachten, einen Mann Gottes aus unserer Zeit, würde ich mal sagen, nicht aus biblischen Zeiten. Und dieses Lebensbild, dieser Mann soll uns ermutigen in diesen doch sehr anspruchsvollen Zeiten. Und ich hoffe, das gelingt heute. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe erwarten wir vom Herrn. Diesen Herrn wollen wir loben und Wahrheiten aussprechen, die in den Psalmen auch ausgedrückt werden. Im Psalm, das ist die Nummer 719 im Gesamtbuch, das ist der Psalm 36 und wir lesen im Wechsel links, rechts von mir aus gesehen diese Seite ausgerückt, diese Seite eingerückt. Dieser Psalm ist überschrieben: Wie köstlich ist deine Güte, Gott. Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter den Schatten deiner Flügel Zuflucht haben.
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und kämpfen sie den Wollen in den reinen Strom.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Sinn. Wir hören jetzt ein Instrumentalstück von einem italienischen Komponisten mit Geige. Wir dürfen heute, habe ich gehört, generell singen, weil wir den Abstand wahren können und das werden wir dann nach der Predigt machen, beziehungsweise vor der Predigt auch schon.
Thank you.
hören jetzt die Lesung aus dem Alten Testament.
Dazu wollen wir uns erheben. Die Lesung ist heute aus dem Buch Jesaja. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater? Denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest. Wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern mussten, wenn du Furchtbares tust, dass wir nicht erwarten und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Wir bekennen gemeinsam unseren christlichen Glauben.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, wie abgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Ja, vor ungefähr einer Woche hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einer Frau. Und zwar ist sie Mutter einer Teenager-Tochter. Und die Tochter sagte einige Zeit vorher zu ihren Eltern: Gott sei Dank habt ihr so einen Frieden. Wenn das nicht so wäre, dann wäre ich auch anders. In meinem Umfeld nämlich ist so viel Unruhe und Angst und das ist ansteckend. Also so ähnlich hatte sie das formuliert. Ja, unser Verhalten, nicht nur in der Pandemie, unsere Einstellungen, die prägen unsere Kinder und natürlich auch unsere Mitmenschen, im Guten wie im Schlechten. Aber wie kann man denn selber Ruhe und Frieden ausstrahlen, angstbefreit und zuversichtlich den Alltag bewältigen und auch hoffnungsvoll und glaubensstark Kindern Mut machen, wenn man das selber nicht ist? Ihr sollt leben, Das ist der Titel einer Biografie, ich habe sie mal mitgebracht. Eine Biografie von Theodor Zöckler, geschrieben von seinem Enkel Erasmus Zöckler. Und er ist der Gründer des einst größten Hilfswerks im Osten Europas. Wie man sieht, lebt er schon vor etwas längerer Zeit, im letzten Jahrhundert beziehungsweise im ausgehenden 20. Jahrhundert fing sein Wirken an. Um dieses Buch beziehungsweise um diesen Mann soll es heute gehen. Und ich finde, ich habe das deshalb gewählt, weil diese Biografie oder diese Lebensgeschichte wirklich in unsere Zeit passt. Denn Theodor Zöckler, der lebte auch in sehr schweren Zeiten. Und die kann man mit unseren, also bezüglich der Armut und dem Leid natürlich nicht vergleichen, aber es gibt Parallelen. Und so möchte ich heute der Frage nachgehen, wie kommt es, dass Menschen trotz widriger Umstände wie Krieg, Krankheit und Verfolgung fähig sind, ihre Mitmenschen und ihre Umgebung und sich selber auch zum Leben und zum Aufblühen zu bringen, während um sie herum wirklich Armut und Hilf- und Hoffnungslosigkeit herrscht. Wie halten sie diese Menschen, diese Glaubensmenschen, dem Druck stand, ohne selbst den Druck weiterzugeben? Ja, Vorbilder brauchen nicht nur Kinder, sondern wir brauchen auch Vorbilder. Und die Menschen in der Bibel und ihre Geschichten können uns wirklich ermutigen. Auch Biografien von Menschen unserer Zeit können uns wichtige Impulse geben und Impulse, um über unser Leben neu nachzudenken. Was läuft gut? Was läuft gar nicht? Bin ich am richtigen Platz und tue ich das, für was ich eigentlich hier bin? Und wenn man ehrlich und ernsthaft drüber nachdenkt, dann kann das was in Bewegung setzen. Der Druck kann irgendwann weichen und manchmal erfolgen neue Weichenstellungen im Leben. Theodor Zöckler wuchs als Sohn eines Theologieprofessors, sein Name war Otto Zöckler, in Greifswald auf. Theodors beruflicher und akademischer Weg war eigentlich durch den Vater vorgezeichnet. Der Vater hoffte natürlich, dass der Sohn in seine Fußstapfen treten würde und auch an der Uni Greifswald als Theologieprofessor tätig sein würde. Aber das lief ganz anders. Ja, was Theodor von seinem Vater übernahm, der auch ein Vorbild für ihn war, war dessen Überzeugung, dass ein Theologe, egal ob es jetzt ein Professor ist oder ein Pfarrer, dass der nicht nur geisteswissenschaftliche Bestrebungen haben sollte. Einer Gesellschaft könnte nur geholfen werden, wenn neben der Predigt auch die Seelsorge und die individuelle Fürsorge für die Notleidenden gewährleistet wird. Also es ging dem Vater und dann auch Theodor um praktisches Christentum. Und da waren sich eben Vater und Sohn einig. Und trotzdem verlief ihr Leben ganz unterschiedlich. Theodor Zöckler studierte auch in Greifswald, aber auch in Erlangen und auch 3 Semester in Leipzig Theologie und Philosophie. In Leipzig begeisterte ihn ein Alttestamentler mit Namen Franz Delitzsch und seine Vorlesungen über das Volk des Alten Bundes, den Juden, und seine Liebe zu ihm, zum Volk. So sehr, dass auch Theodor eine ganz große Liebe für das jüdische Volk entwickelte. Und so reifte in ihm der Wunsch, dem jüdischen Volk vom jüdischen Messias zu erzählen, vom Juden Jesus Christus. Theodor bot allen Fleiß auf und lernte emsig neben Hebräisch, was man sowieso machen muss beim Theologiestudium, lernte er auch Jiddisch und studierte den Talmud. Und irgendwann machte er sich auf ins oskalizisch-rumänische Grenzgebiet der österreichischen Monarchie und besuchte als 23-Jähriger einen Freund und Dozenten aus Leipzig, der dort als Pfarrer einer evangelischen Diaspora-Gemeinde in Stanislau tätig war. Und irgendwann stand dann fest, dass er dessen Nachfolge antreten würde. Und so packte er nach einiger Zeit seine 7 Sachen und reiste in seine neue Wirkungsstätte. Nach einer ziemlich anstrengenden 36-stündigen Zugfahrt ab Greifswald kam er schließlich im Winter, man kann sich das optisch vielleicht so vorstellen wie heute, aber viel, viel kälter, also zugefroren war dieses Städtchen, da kam er an. Am Bahnhof, da wurde er von einigen deutschsprachigen evangelischen Gemeindeältesten erwartet. Und ohne große Vorrede baten sie ihn, direkt eine arme Witwe zu beerdigen, die vor 3 Tagen gestorben war. Und er war völlig unvorbereitet. Außerdem war es seine erste Beerdigung überhaupt und es gab ja keine Zeit, eine Predigt zu schreiben oder sich umzuziehen. Und so wurde er gleich am ersten Tag mit der unsäglichen Armut und Not der dortigen Minderheiten bzw. der Diaspora-Gemeinde konfrontiert. Und da möchte ich einen kleinen Abschnitt vorlesen, dass das beschreibt, diese Armut. Nie in seinem Leben war er in eine solche Hütte eingetreten. Es roch widerlich. Die Leiche lag halb verdeckt mit einem Leintuch, das wächserne Gesicht umgeben von schütterndem Haar. Aus der schmutzigen Matratze, auf der die tote Frau lag, quoll Rosshaar. Die 5 Kinder standen um das Lager. Ihre Hände umklammerten rostige Bettstangen. Sie schluchzten. Was sollte aus diesen 5 weißen Kindern werden? Erschüttert von der ihm vorgefundenen und materiellen geistigen und religiösen Not, beschloss Theodor Zöckler, sich des Schicksals dieser Menschen anzunehmen. Und dabei kam ihm Gottes Zuspruch in dieser trostlosen, kalten Nacht des Todes. Also Gott hat übernatürlich in dieser wirklich schrecklichen Situation hineingesprochen. Und zwar, kahle Zweige streckten sich schneebedeckt über das Grab. Eine winterlich schwermütige Stimmung lag über dem Ganzen. Da beschlich mich der Gedanke, ist vielleicht die evangelische Kirche dieses Landes, an die ich meine Missionsarbeit anzuknüpfen gedachte, auch nur ein abgestorbener, kahler Zweig? Doch nein, da steht ja eine kleine Schar evangelischer und sie haben offenbar noch Saft und Leben in sich. Ja, Jesus lebt und ihr sollt auch leben. Es war diese Verheißung Gottes an diesem kalten Ort des Todes, die stellte den Beginn einer großen Bewegung und einer Lebensberufung dar. Dieses verheißene Leben wurde bald sichtbar. Aus diesem kleinen, verarmten, sterbenden Zweig evangelischer Christen wurde ein blühender Baum, der seine Zweige kraftvoll ausstreckte und für die Umgebung sichtbar wuchs. Und er trug schmackhafte, lebensspendende Früchte. Wie war das möglich? Und das ist der erste Punkt. Ohne menschliche Gemeinschaft ist so eine Arbeit, so ein Schaffen überhaupt nicht möglich. Eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, von Glaubensgeschwistern, die die gleiche Vision und auch die gleiche Berufung haben. Ein solcher Wegbegleiter war Lucky. Der stand ihm hilfreich zur Seite. Er war in dieser Gegend aufgewachsen. Es war kein beeindruckender Mann, eher unauffällig, manchmal etwas schmuddelig kam er daher. Aber er war hochgebildet, sprach 10 Sprachen. Er war ein Judenchrist, sozusagen ein messianischer Jude, wie man das heute sagen würde. Er war Theologe und war weit gereist. Und es war ein wertvoller Unterstützer, der eben diese Kultur, die Menschen aufgeschlossen hat und ihn auch ermutigt hat. Aber es gab noch eine andere Person an seiner Seite, die zur großen Unterstützerin wurde. Es war seine große Liebe, Lilia, die Tochter eines befreundeten Theologieprofessors. Und aus dem großen Briefwechsel ist zu entnehmen, dass Theodor sie als Partnerin auf Augenhöhe betrachtete. Er teilte mit ihr alle Wünsche, alle Pläne, Gedanken, Gefühle, Bedenken, Probleme, Zweifel. Und er wusste sich auch bei ihr verstanden. Ja, sie zog mit ihm an einen Strang. Sie war in gleicher Weise wie Theodor für Stanislau berufen. Und sie hat sogar ihr eigenes privates Vermögen, das, glaube ich, auch nicht so klein war, hinein investiert in den Bau dieser Stanislauer Anstalten. Und Theodor, der stürzte sich mit Feuereifer in die Arbeit. Er übernahm die verschiedenen Aufgaben als Gemeindepfarrer, erhielt Kindergottesdienst, Jugendstunden, Bibelstunden für die Erwachsenen, er predigte am Sonntag und die verschiedenen seelsorgerlichen Aufgaben. Und es kam noch ganz viel dazu, das sehen wir dann gleich. Das Pfarrhaus Zöckler wurde schon bald Mittelpunkt des deutschen öffentlichen Lebens. Viele Gäste von nah und fern waren täglich dort anwesend. Es war eine Art Hofstaat. Hilfsprediger, Schwestern, Lehrer, der Oberlehrer mit Frau Lucke und meist noch Gemeindemitglieder. Für alle kochte Lilia täglich. Aus den Briefen erfahren wir, dass dennoch die eigenen 6 Kinder nicht zu kurz kamen. Jetzt mal die ganze Familie mal und die Frau Lilia. Er hatte 6 Kinder und hier ist auch aufgelistet der Erste und der Zweite Weltkrieg. Neben all seiner Arbeit und seinen Aufgaben und Ämtern unternahm Theodor trotz seiner Schwerhörigkeit, er hatte ein ganz starkes Ohrleiden irgendwann, es kam hinzu, dass er manchmal sich selber nicht mehr gehört hat. Sehr unpraktisch für einen Pfarrer und Seelsorger und einen Referenten, der weit reist und ja eben Seelsorge betreiben muss. Er war sich da nicht zu schade, zu betteln für diese Menschen, die in großer Not waren und auch langfristige Unterstützer zu bekommen. Ja, es lagen ihm alle Menschen in Not am Herzen, nicht nur die evangelischen, es war eine sehr große jüdische Bevölkerung dort in Galizien, aber auch Ukrainer und natürlich Polen. Und viele waren ganz arm. Und die taten ihm leid, vor allem die Kinder, die oft keine Eltern mehr hatten und auf der Straße leben mussten. Deshalb gründete er 1896 das Haus Bethlehem als eine diakonische Wohneinrichtung für erstmal 12 Waisen. Und das war der Beginn eines stetigen Wachstums. Das Haus Bethlehem war offen für alle Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft oder Religion. Ja, diese Haltung war auch nicht ganz problemlos und konfliktfrei. Die Gebäude und Einrichtungen, habe ich gesagt, begannen klein, aber sie wuchsen aufgrund der Not und der Nachfrage beziehungsweise mit dem großen Bedarf. Und jetzt sehen wir, was so in all den Jahren entstanden ist. Man kann das nicht lesen, aber nur an der Fülle der Dinge, die dort in seinem Wirken passiert sind. Die Symbole mit den Häusern, die ersten, zeigen, wie viele Einrichtungen er dort geschaffen hat. Ja, Gelder und Mittel waren in der Zeit meistens nicht da. Er hatte nichts, er war fast arm. Und auch die entsprechenden Mitarbeiter fehlten. Aber beides, Geld und Mitarbeiter, und das ist auch was, wo wir lernen können, die kamen erst nach dem Entschluss und nach den ersten Schritten, die man unternommen hat, dieser Not zu begegnen und Schritte zu wagen. Und somit waren die zöcklerischen Anstalten ein echtes Glaubenswerk. Und dieser große Sozialbetrieb wuchs und wuchs. Und in Wikipedia kann man das auch nachlesen. Erst gab es das Waisenhaus Bethlehem, eine Fabrik für landwirtschaftliche Produkte entstand, eine Volksschule, ein Gymnasium, eine Ausbildungsstätte für Vikare, Wohngebäude und weitere Gebäude. Zuletzt waren es 20 Häuser und da mittendrin eine deutsche Kirche. Unglaublich, das kann ein Mensch von alleine nicht schaffen, vor allem in diesen Zeiten. Der Erste Weltkrieg kam, die Not war bitter, die feindlichen Mächte standen vor den Toren der Stadt Und eine Episode war auch, dass sie die ganzen Anstalten räumen mussten mit diesen 200 Kindern. Die 200 Kinder und alle Angestellten mussten fliehen nach Österreich. 5 Tage durch die Karpaten. Alle Kinder sind wohlbehalten angekommen. Er war nicht nur Vater seiner eigenen 6 Kinder und Familie sozusagen, sondern war Vater für alle. Und im Sommer 1939, der Beginn des Zweiten Weltkrieges, da gerieten die Anstalten unter Druck der polnischen Behörden. Die von Theodor Zöckler begründeten Stanislauer Anstalten sahen sich gezwungen, Zöglinge zu entlassen, da die polnischen Behörden den deutschen evangelischen Liebeswerken rückwirkend für 6 Jahre Steuern auferlegt hatten. Also sie hätten wahnsinnig viel nachzahlen müssen, was ihnen nicht möglich war. Und so mussten sie alles, ihr ganzes, gesamtes Werk verlassen. Im Herbst 1939 wurden die Anstalten nach der Besetzung der Stadt durch sowjetische Truppen durch einen Befehl von Marschall Woroschilow aufgelöst. Sie verfielen in den folgenden Jahren. Das muss man sich vorstellen, ein Mann, der so viel aufgebaut hat, man nannte ihn den Bodelschwing des Ostens, plötzlich sind all seine Werke dahin. Und man stellt sich die Frage, was bleibt von dem, was ich geschaffen habe? Und letztendlich kann man sagen, dass Theodor Zöckler sich bewusst war, dass es nicht sein Werk war, sondern dass es Gottes Werk war. Er hat es von ihm empfangen und er hat es an ihn zurückgegeben. Und was geblieben ist, ist das, was er den Kindern und den Menschen, die er da seelsorgerlich betreut hat, ja, im Herzen mitgegeben hat. Denn viele oder fast alle Kinder, aus denen ist was geworden, die haben eine gute Ausbildung bekommen. Vor allem hatten sie viel Liebe von den Mitarbeitern bekommen, inmitten von Leid, von Not, von Armut. Was können wir von Theodor Zöckler lernen? Ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Was ist unsere Berufung? Was ist der Sinn und der Auftrag, den wir haben, von Gott bekommen? Und jeder hat eine Gabe oder mehrere und hat uns auf einen Platz hingestellt. Und sind wir da richtig? Vielleicht hat Gott auch was anderes vor. Wir brauchen Gleichgesinnte und Wegbegleiter, Menschen, bei denen wir uns mal ausrollen können, ja, die uns ermutigen und wo wir selber Ermutiger sind und Menschen aufbauen in der Not. Und es ist wichtig, dass wir unabhängig von Religion, von Anschauung, auch der politischen Anschauung, dass wir Achtung und Liebe gegenüber allen Menschen haben. Das vierte ist, was mir auch bei ihm aufgefallen ist, der Fleiß. Er hat keine Mühen und Kosten gescheut, dieser Not zu begegnen. Er ist morgens auch schon immer um 4 Uhr aufgestanden, habe ich gelesen, um seinen Schreibtisch, da häuften sich die Rechnungen und die Korrespondenz. Das musste alles erledigt werden. Ganz praktische Dinge. Dann Schwierigkeiten und Druck überwinden, aushalten, Probleme klären. Er hatte nicht wenige Probleme, die von außen auf ihn zukamen. Immer wieder musste er auch Entscheidungen treffen, die unpopulär waren. Letztendlich, und das ist die Basis, er hatte Gottvertrauen statt Angst. Er hatte Verantwortung für Familie, für die Anstalten, für als Kirchenleiter, er wurde dann irgendwann Bischof. Er war Vater der Galiziendeutschen und er war auch Politiker. Und seine ganze Kraft bezog er von Gott selber. Er hat es nicht aus sich selber getan. Und seine Perspektive war, das ist Gottes Werk und nicht mein Werk. Er agierte angstfrei und seine Kraft schöpfte er aus einer Quelle, die nie versiegte. Und die Quelle war außerhalb seiner selbst. Die Quelle war eine Person, die allgegenwärtig ist, allwissend, aber vor allem auch allmächtig. Gott selber. Und ihn suchte er immer wieder in Rückzugszeiten, im Gebet. Er ist oft wandern, oder das heißt oft ab und zu wandern gegangen, wenn es notwendig war. Er ging in die Karpaten. Aber er hatte auch Gemeinschaft mit Gläubigen, betete und ließ sich da ermutigen und war selber ein Ermutiger. Und mit Problemen ging er zu Gott. Und die ließ er auch dort und hat sie nicht wieder mitgenommen. Er war sich sicher, und das hat er auch immer wieder erlebt, dass Gott im größten Durcheinander für ihn und für seine ihm anvertrauten und eigenen Kinder sorgt. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat, steht in Hebräer 10, 35. So könnte man auch sein Leben überschreiben. Zöckler war Judenmissionar, Schöpfer der Stanislauer Wohlfahrtsanstalten, politischer Kopf und Leitfigur einer deutschen, auch katholischen, muss man sagen, Minderheit im östlichen Raum, aber vor allem war er evangelischer Christ, tief verwurzelt in seinem Glauben an Gott. Und diesem bezeugte er seine Liebe und Hingabe in unzähligen Predigten, Schriften, Gedichten. Und mit dem möchte ich abschließen, mit diesem Gedicht, das er 1914 geschrieben hat: O wag es, ganz dem Herrn zu trauen. Es hat noch niemand es bereut. Es ist so schön, dem Herrn vertrauen. O wag es bald, o wag es heut. Amen. Gestern ein Infoletter rumgeschickt, da stehen die meisten Termine drauf für den Dezember. Wir haben ja auch einen neuen Gemeindebrief. Das Redaktionsteam unter der Leitung von Ronald Webers hat das emsig und fleißig zusammengestellt. Das ist eine schöne Ausgabe, die gerade verteilt wird und auch, glaube ich, außen aufliegt, denke ich. Ja, oder bald. Ja, die nächsten Gottesdienste am 12.12. um 16.30 Uhr ist Weihnachten im Pfarrgarten. Alles natürlich unter Vorbehalt. Wir wissen nicht, wie sich die Situation weiterentwickelt, aber wir gehen jetzt mal davon aus, es ist geplant. 16.30 Uhr Weihnachten im Pfarrgarten in Kirche bzw. Pfarrgarten Dalbo. Am 19.12. um 14 Uhr gibt es ein Krippenspiel, ein Krippenspiel in der Kirche Worbeck um 14 Uhr. Und die Weihnachtsgottesdienste Bitte, ich lese nicht alle vor, die kann man auf der Webseite nochmal entnehmen. Eine wichtige Information: der Weihnachtsgottesdienst hier um 15 Uhr, der wird nicht stattfinden. Stattdessen ist die Kirche geöffnet und wer möchte, kann in die Kirche gehen an Heiligabend. Dann möchte ich auch noch dazu einladen, den Rundbrief, sich dafür einzutragen in den Verteiler. Wer regelmäßig informiert werden möchte, was in den Gemeinden stattfindet, der darf seine Adresse, seine E-Mail-Adresse hinterlassen, dann bekommt er ab und zu einen Infoletter zugeschickt. Die nächste Morgenandacht findet in der evangelischen Kirche in Rohrbeck statt, am 10.12. um 8.15 Uhr. Ja, und die Kollekten wollen wir heute sammeln für den Gemeindebrief. Die letzte Kollekte, die hier eingesammelt wurde, die betrug insgesamt 100 Euro und 101 Euro. Wir danken den Gebern. Wir hören jetzt ein Lied und beziehungsweise singen es gemeinsam. Wie soll ich dich empfangen? Das ist das Lied Nummer 11, die Strophe 1 und 7. Dass du sorgst für deine Kinder. Wir sind deine Kinder und du sorgst für jeden Einzelnen von uns. Du kennst unsere Nöte, unsere Sorgen, das, was uns umtreibt, was uns Druck macht. Herr, wir bitten dich, dass du uns diesen Druck nimmst, dass du unser Rückgrat stärkst und unsere Gedanken lenkst auf das, was ewig Bestand hat. Und ich danke dir, dass dein Friede, der alle Vernunft und allen Verstand übersteigt, dass er in uns wirksam ist, wenn wir uns zu dir richten, wenn wir uns nach dir ausrichten und von dir empfangen. Herr, wir beten für alle, die krank sind, die in Leid sind, in Not. Herr, sei du ihnen nahe und begegne ihnen. Gib ihnen Kraft, stärke sie und ermutige du sie. Auch durch Glaubensgeschwister, durch Menschen in der Umgebung. Hab du Dank dafür. Wir danken dir auch für das Gebet, das du uns mitgegeben hast und gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir erheben uns noch zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
Amen.
Zum Ausklang hören wir noch ein schönes Lied, ein Adventslied, Maria durch den Dornwald ging. Beziehungsweise wir können auch gerne mitsingen und wünsche jetzt schon jedem einen schönen zweiten Advent. Thank you.